In der Predigt heute geht es um Josef. Und der Text dazu steht in Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Und der Titel lautet: Jesus kommt mitten hinein in unseren Alltag. Und hinführend dazu lese ich uns den Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Soweit das Wort Gottes.
Wir schauen uns heute Morgen eine weitere Person an, die im Weihnachtsgeschehen eher am Rande steht, vielleicht gar nicht so viel beachtet wird. Aber wir können dennoch sehr viel aus dieser Geschichte mit dieser Person lernen, insbesondere über Gott und wie er mit dieser Person umgeht, beziehungsweise wie er ihre Sorgen und Probleme wahrnimmt, ernst nimmt und darauf antwortet. Denn wir haben es gehört, am Beispiel von Josef sehen wir, wie Gott mitten hineinkommt in den Alltag. Mitten in den Alltag von Josef und wie er ihm hilft, Glaubensschritte zu wagen. Wie er ihn nicht länger im Unklaren lässt bezüglich Maria und der Schwangerschaft, wie er ihm auch behutsam die Nachricht näher bringt, dass der Retter der Welt, von dem wir in den Liedern schon ganz schön gehört haben, dieser Immanuel, Gott ist mit uns, dass der in seiner Familie zur Welt kommen soll. All das waren natürlich ganz besondere Nachrichten, die dem Josef durch den Engel überbracht worden sind, und ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, Matthäus 1, die Verse 18 bis 25, wo wir davon lesen. Matthäus 1, Verse 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Er sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Er spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Das Thema der Predigt heute Morgen ist bereits angeklungen. Jesus kommt, und zwar mitten hinein in unseren Alltag. Dazu habe ich den Text in drei Punkte aufgeteilt. Das erste, was wir hier sehen, ist, Josef hat ein Problem. Und zwar ein großes Problem. Das zweite ist, der Engel sorgt für Klarheit und Ausweg. Und das dritte ist, Jesus, der Retter, wird angekündigt. Schauen wir zunächst den Josef genauer an und sein Problem. Zunächst wollen wir auch ein bisschen ihn anschauen, seine Biografie. Wer war überhaupt dieser Josef? Denn außer dass er Zimmermann war und aus Nazareth stammte oder seine Vorfahren aus Bethlehem, wissen wir nicht besonders viel über Josef. Er taucht nicht sehr häufig auf in der Bibel. Zum einen taucht er vor allem hier im Rahmen des Weihnachtsgeschehens auf, sowohl vor der Geburt, als eben der Engel, wie wir es gerade gelesen haben, zu ihm kommt und ihm diese Nachricht überbringt. Und wir finden ihn auch nach der Geburt, als Jesus im Tempel dem Simeon und Hanna begegnen. Davon hören wir in 2 Wochen noch ein bisschen mehr. Dann, ein wenig später, nachdem die Weisen wieder abgereist waren aus Bethlehem, lesen wir auch nochmal von ihm, von Josef, und zwar im Zusammenhang mit der Flucht nach Ägypten. In Lukas 2 finden wir das dann genauer. Und da finden wir dann auch später die entsprechende Rückkehr aus Ägypten wieder, nachdem Herodes gestorben war. Aber danach wird es sehr dünn um Josef. Wir finden ihn nur noch mal kurz erwähnt, als der 12-jährige Jesus im Tempel beim alljährlichen Passafest zu Besuch ist. Dort lernen wir Josef als einen besorgten Vater kennen, der erst auf dem Heimweg eben feststellt, dass Jesus fehlt, und auf der Suche nach ihm finden sie ihn dann vereint im Gespräch mit den Gesetzeslehrern. Aber danach erscheint er meines Wissens nicht mehr aktiv auf der Bildoberfläche. Wir lesen nur noch indirekt von ihm, zum Beispiel in Johannes 6, Vers 42, wo die Leute den Herrn Jesus als Sohn des Josefs anerkennen, aber sie erkennen ihn nicht als den Sohn Gottes an. Wir sehen insgesamt also relativ wenig sparsame Informationen über Josef, aber dennoch bekommen wir zumindest einen kleinen Eindruck über seinen Charakter, seine Lebensführung, wenn wir bei diesen Stellen genauer hinschauen. Matthäus schreibt in Vers 19 über ihn, das haben wir gerade gelesen, Josef war ein Gerechter, ein rechtschaffener Mann. Andere übersetzen, er war ein Mann mit aufrichtiger Gesinnung. Josef war also einer, der sein Denken und Handeln an Gottes Wort ausgerichtet hatte. An Gottes Geboten wollte er sein Leben ausrichten. Er wollte das tun, was recht ist in Gottes Augen. Das sehen wir auch daran, wie ernst er das jüdische Gesetz nimmt. Deshalb war er am 8. Tag eben im Tempel und hat Jesus dort beschneiden lassen. Und ganz wie es für einen frommen Juden üblich war, pilgerte er auch regelmäßig zum Passafest nach Jerusalem, Lukas 2, Vers 41. Josef war aber nicht nur ein Gesetzestreuer, sondern er war auch einer, der um einen guten Ruf bemüht war in seiner Umgebung. Das werden wir gleich noch ausführlicher betrachten. Aber ich glaube, zusammengefasst können wir hier mal festhalten, der Josef war ein Mann der Tat. Von ihm hat man nicht nur fromme Worte irgendwie gehört, sondern er wollte wirklich ein Leben führen, das authentisch war, das rechtschaffen und gottesfürchtig war. Und von diesem frommen Josef lesen wir nun, dass er ein Problem hatte. Und zwar kein kleines, sondern ein richtig großes Problem. Um seine Seelennot nun richtig zu verstehen, müssen wir unbedingt den jüdischen Kontext verstehen, den Hintergrund, der sich damals abgespielt hatte. Denn er unterscheidet sich von dem Denken heute über Ehe und Eheschließung. Denn im Gegensatz zu dem uns bekannten Ablauf bei einer Eheschließung bestand die jüdische Eheschließung aus zwei Handlungen. Das erste war der Ehevertrag, wo man sich öffentlich einander versprochen hatte. Und das war bereits geschehen bei Maria und Josef. Dieser Teil war abgeschlossen. Sie waren also rein rechtlich vor dem Gesetz Mann und Frau voreinander. Der zweite Schritt, die Heimholung der Braut nun in das Haus des Mannes, war noch nicht vollzogen, denn sie waren noch in dieser meist einjährigen Verlobungszeit. Das heißt auch, sie wohnten noch nicht zusammen und hatten daher auch noch keinen sexuellen Kontakt miteinander gehabt. Umso erschreckender muss wahrscheinlich für Josef daher dieser Moment gewesen sein, als er plötzlich von Marias Schwangerschaft erfahren hat. Wir lesen es in Vers 18, es erwies sich, dass sie schwanger war. Andere sagen, es stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete. Was für eine krasse Nachricht für diesen rechtschaffenen Josef. Was ging ihm da alles durch den Kopf? Welche Fragen stellte er sich in diesem Moment nicht alles? Wie konnte das nur passieren? Ja, was war denn mit seiner Maria los, von der er so viel hielt? Er wusste zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht den wahren Grund der Schwangerschaft. Wir müssen hier auch wahrscheinlich davon ausgehen, dass Maria dem Josef noch nicht ihr Geheimnis anvertraut hatte, das der Engel ihr gesagt hatte. Denn in Lukas 1, Vers 39 hört es sich an, als wäre Maria unmittelbar nach der Engelserscheinung losgezogen zu Elisabeth, um dort diese 3 Monate zu verbringen. Und da es weder Telefon, E-Mail oder WhatsApp gab, um mal schnell sich auszutauschen, war es auch nicht so leicht für Maria, diese Nachricht weiterzugeben. Vermutlich musste sie auch selber erst mal diese Nachricht verdauen, verarbeiten und nutzte diese Zeit, die sie bei Elisabeth hatte. Und nun, als sie zurückkam von Elisabeth nach Nazareth, wird Josef sich sicher schon gefragt haben, was hat Maria in ihrer Abwesenheit getan? Er liebte ja seine Maria. Er wollte sie heiraten oder hatte sie geheiratet. Und nun ging das Gerücht um, dass sie schwanger sei. Und es war ja gar kein Gerücht. Sie war tatsächlich schwanger. Was sollte Josef nur machen? Er hatte ein ernsthaftes Problem. Normalerweise hätte jetzt ein Mann oder ein Jude damals sie empört verstoßen können, sie der öffentlichen Schande eben ausliefern können. Das hätte das Gesetz erlaubt. Doch der Josef, er hatte nicht nur eine königliche Abstammung, sondern auch eine königliche Gesinnung. Denn er wollte die vermeintliche Sünde seiner Verlobten nicht bloßstellen. Er würde sie zwar entlassen müssen, aber, wir haben es gelesen, er wollte es still und heimlich machen, so dass es niemand groß mitkriegt, ohne großes öffentliches Aufsehen zu erregen. Und wir müssen festhalten, Josefs Verhalten an dieser Stelle war absolut vorbildlich. Als gewissenmaßen betrogener Ehemann wollte er Maria dennoch schützen. Es war wiederum ein Beweis seines ja generell schon rechtschaffenen Lebensstils. Josef handelt hier im Gehorsam. Er tat wirklich nur, was recht war in Gottes Augen. Und ich glaube, an dieser Stelle dürfen wir auch uns ganz persönlich die Frage stellen, wie würde unser Verhalten in solchen oder ähnlichen Situationen aussehen? Wie gehen wir mit Neuigkeiten um, mit Gerüchten um, die uns aus der Fassung bringen? Die wir zunächst gar nicht richtig einordnen können, wo wir Schwierigkeiten haben, es nachzuvollziehen. Würden wir den angeklagten Bruder, die angeklagte Schwester ebenso schützen, wie es Josef an dieser Stelle gemacht hat? Wo stehen wir in Gefahr, die Gerüchteküche unnötig anzukurbeln, nur weil wir alles brühwarm weitererzählen? Wo gilt es vielleicht für unser Mundwerk in Zukunft noch vorsichtiger zu sein, damit wir kein öffentliches Aufsehen erregen? Ja, wie oft wäre es deshalb besser, bei heiklen Informationen zunächst mal die Stille vor Gott zu suchen, nochmal drüber nachzudenken und dann zu bewerten, was da in unser Ohr drang. Ja, vielleicht wäre es noch besser, zu der betreffenden Person selber hinzugehen, nochmal nachzusachfragen. Vielleicht haben wir ja was falsch verstanden. Vielleicht fehlen uns wichtige Details, um die Situation richtig einschätzen zu können. Sprüche 15, Vers 14 gibt uns in dieser Hinsicht einen sehr weisen Ratschlag. Dort lesen wir: Nur ein gedankenloser Mensch glaubt jedes Wort. Der Vernünftige prüft alles, bevor er handelt. Nur ein gedankenloser Mensch glaubt jedes Wort. Der Vernünftige prüft alles, bevor er handelt. Mögen wir alle auch zu diesen Personen gehören, die stets weise und behutsam mit heiklen Informationen umgehen. Kommen wir zurück zu Josef. Wir haben gerade gehört, was seine Pläne waren, wie er mit der Sache umgehen wollte, wie er quasi das Problem mit der schwangeren Maria zu lösen versuchte. Und vermutlich wäre alles genauso gekommen, wie er es sich ausgedacht hatte, wäre da nicht plötzlich ein Engel im Traum erschienen. Und er hat ein ganz neues Licht auf die Situation geworfen. Das ist unser zweiter Punkt heute Morgen. Der Engel sorgt für Klarheit und Ausweg. Wir lesen dazu nochmal ab Vers 20. Während er, der Josef, aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten Jesaja geredet hat. Er spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Der Engel spricht den Josef also zunächst mit den Worten an: Josef, du Sohn Davids. Damit wird Josef an die Verheißung aus dem davidischen Geschlecht erinnert. Und es wird angedeutet, dass die Erfüllung dieser lang ersehnten Verheißung nun endlich Wirklichkeit werden wird. Doch bevor der Engel auf weitere Details zu diesem Messias eingeht, kümmert er sich zunächst um Josefs Problem. Das ist sehr interessant. Und er spricht ihm die tröstenden Worte zu, die Josef so nötig hat: Fürchte dich nicht. Das sagen die Engel übrigens fast jedes Mal. Ich war ja auch überrascht, wenn da plötzlich ein Engel auftaucht. Und deshalb tun diese Worte an dieser Stelle ja so gut: Fürchte dich nicht. Und für ihn war es nochmal besonders wichtig, dieses Fürchte dich nicht, denn fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn, und damit kommt die Begründung des Engels gleich hinterher, die Ursache der Schwangerschaft, sagt der Engel, ist kein Fehltritt der Maria gewesen, sondern das Kind, das sie erwartet, ist ein ganz besonderes Kind. Maria trägt nämlich den Retter der Welt, gezeugt durch ein Wunder, durch den Heiligen Geist. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Nachricht den Josef fast umgehauen hat, zumindest auch beim Nachdenken, beim späteren Revue passieren lassen, was da gerade im Traum zu ihm gesprochen wurde. Er kam aus dem Staunen wahrscheinlich nicht heraus, denn es war eine fantastische Nachricht, die er da hörte, und gleichzeitig was eine sehr befreiende Botschaft. Befreiend deshalb, weil er nun seine Maria nicht mehr wegschicken musste. Er musste keine Notlösung irgendwie aus den Ärmeln schütteln. Er musste sich nicht mehr von der Maria trennen. Nein, die Engelsbotschaft, die schafft ganz neue Realitäten in seinem Leben. Gott tritt in seinen Alltag mitten hinein und er löst das Problem auf eine nie geahnte Variante für Josef. Denn im Josef wird klar, bei der Schwangerschaft von Maria, da ging alles mit rechten Dingen zu. Da ist nichts krumm gelaufen. Es lief nur nicht nach Menschenweise, sondern auf eine göttliche Art und Weise. Wir merken hier, Gottes Wege sind einfach immer viel höher, viel weiter, viel durchdachter, viel genialer, als wir es uns jemals vorstellen können. Hier bestätigt sich auch, was in Sprüche 16, Vers 1 steht, der Mensch denkt über vieles nach und er macht seine Pläne, ist auch völlig in Ordnung. Aber wir lesen weiter, das letzte Wort aber hat der Herr. Der Mensch denkt und Gott lenkt, so heißt es dann auch in Vers 9, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Genauso hatte es Josef ja hier in dieser Geschichte erlebt. Er hatte nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, hatte sich tadellose Pläne ausgedacht, wie er dieses Problem bewältigen konnte. Und dennoch, und es zeigt auch wieder ein Stück weit seinen edlen Charakter, dennoch ließ er sich gerne auch von Gott eines Besseren belehren. Das sehen wir unter anderem auch an seinem gehorsamen Handeln in den letzten Versen, die wir gelesen haben, als er aus dem Schlaf wieder erwachte. Denn beides, was der Engel ihm aufgetragen hatte, wurde von Josef umgesetzt. Das eine war die Namensgebung, die Gott ja sowohl der Maria als auch dem Josef durch den Traum, durch den Engel gesagt hatte. Und das zweite war, wo Josef auch gehorsam zeigte, dass er seine Frau zu sich nach Hause holen sollte. Je nachdem, wann er sie geholt hat, verstieß er aber dadurch vielleicht sogar gegen jüdische Traditionen der einjährigen Verlobungszeit, in der sie ja noch waren. Wir sehen aber auch hier, wichtig war ihm vor allem, Gottes Wort zu folgen. Tradition hin, Tradition her, notfalls musste dieses jüdische Gesetz da auch zurückweichen. Und vermutlich war es auch für Maria die bessere Lösung an dieser Stelle, in ihren besonderen Umständen gut umsorgt zu werden von Josef. Hier wollen wir auch noch mal kurz innehalten und uns selber die Frage stellen, sind wir in unserem Lebenswandel auch so darauf bedacht wie Josef, stets das Richtige zu tun, uns für das Gottgefällige zu entscheiden, egal wie schwierig die Situation ist. Ja, insbesondere in den Situationen, wo es mühsam, wo es anstrengend wird, wo es uns sogar etwas kostet, auf dem Weg mit Jesus unterwegs zu sein. Bleiben wir Gottes Worten sogar dann treu, wenn wir damit vielleicht auch gegen menschliche Traditionen verstoßen, womöglich sogar mit frommen Traditionen brechen müssen, damit wir lieber Gott gehorchen als den Menschen. Was ist es uns wert, Jesus auch im Alltag bis in die kleinsten Details des Lebens treu zu bleiben? Eben nicht um dem Mainstream immer zu folgen, sondern Gottes Worten den ersten Platz zu geben. Und dann ist da noch der andere Aspekt, den wir von Josef lernen können in Bezug darauf, wer auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Ja, besser gesagt, wer auf dem Thron unserer Pläne sitzt, unserer Lebenspläne, und die haben wir alle. Wie gehen wir denn damit um, wenn Gott unsere Pläne durchkreuzt. So ein richtig schwarzes Kreuz mit Edding drüber macht und es alles anders kommt, als wir es uns vorstellen. Wenn er andere Lösungen aufzeigt, als wir erwarten, als wir wollen, als es uns gefällt. Inwiefern darf Gott dann immer noch in unser Leben hineinsprechen, der Herr sein? Lassen wir ihn dann überhaupt zu Wort kommen? Geben wir ihm die Gelegenheit, weiterhin zu uns zu sprechen durch sein Wort? Suchen wir seine Nähe im Gebet? Ich glaube, diese Fragen müssen wir uns immer wieder neu stellen, denn sie helfen uns, unser eigenes Herz besser kennenzulernen. Was treibt uns an? Was ist die Motivation für dies oder jenes Handeln in unserem Leben? Diese Fragen helfen uns, unsere Beweggründe noch besser zu erkennen, die unser eigenes Handeln antreiben. Gott selber ist daran mächtig interessiert, zu erfahren, was wirklich der Antrieb in unserem Herzen ist. Davon lesen wir in dem vorhin schon genannten Kapitel in Sprüche 16 auch etwas. Ich lese nochmal ab Vers 1. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Darauf legt Gott ganz besonderen Wert. Was treibt dich an? Nicht nur, was kommt am Ende raus, sondern was ist dein Motor? Und deshalb heißt es in Vers 3, vertraue dem Herrn deine Pläne an. Du darfst Pläne haben, aber dann bring sie zu Jesus. Vertraue deine Pläne ihm an, er wird dir Gelingen schenken. Ich glaube, dahin will Gott uns immer wieder bringen, mit unseren so gut ausgedachten und vielfältigen Plänen, dass wir sie ihm anvertrauen und dass wir dann gespannt sind, wie er die Dinge weiterführt. Das Schöne ist ja, dass wir auch heute noch genau wie Josef erleben dürfen, Gott spricht mitten hinein in unseren Alltag. Er ist auch heute noch genau derselbe Gott. Er hat unser Leben in seiner Hand und das ist das, was so mutmachend ist, was uns so freuen darf. Gott ist mit uns. Immanuel, dieser große Gott, lässt uns nicht allein. Nochmal zurück zu Josef. Sein Problem war also nun gelöst. Er brauchte keine schlaflosen Nächte mehr haben wegen Marias Schwangerschaft. Nein, Gott hatte alles zum Besten geführt. Aber der Engel kam natürlich nicht nur, um das Problem von Josef zu lösen, um ihm weiterzuhelfen, sondern er kam natürlich vor allem, um zu berichten, dass da einer das noch viel größere Problem gelöst hat. Das Problem, das der ganzen Menschheit anklebt. Und damit kommen wir zum dritten wichtigen Punkt. Jesus, der Retter, wird angekündigt. Das war das ganz große Thema dieser Engelsbotschaft. Ab Vers 21 haben wir es gelesen. Der Retter Jesus wird kommen. Alles dreht sich um ihn und deshalb ist sowohl im Himmel als auch auf der Erde alles in Bewegung, um Vorbereitungen zu treffen für den König. Wie oft mussten Engel jetzt ausgeschickt werden zu Maria, zu Elisabeth, zu Josef, zu den Hirten, um dieses Freudenfest anzukündigen. Alles war in Bewegung, denn der Messias kommt. Und wir bekommen in diesem Vers 21 auch etwas sehr Entscheidendes gesagt zu diesem Kommen des Herrn. Und zwar in Bezug auf den Auftrag, auf die wahre Berufung des Herrn Jesus. Also wozu kam er auf diese Erde? Was war denn sein Hauptziel, sein Hauptfokus? Worum ging es ihm eigentlich letztlich? Vers 21 sagt es so schön: Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk oder die Menschen retten von ihren Sünden. Darum ist Jesus gekommen, um die verlorenen Menschen aus ihren Sünden zu retten. Mit dem Kommen des Herrn Jesus verfolgte Gott also diesen ganz großen Plan, den er schon seit Menschengedenken hatte. Und der Hebräerbriefschreiber fasst es mal so schön zusammen, was das erste Kommen Jesu und das zweite Kommen Jesu unterscheidet. Ihr könnt mal mit mir aufschlagen, Hebräer 9, Vers 27 und 28. Hebräer 9, Vers 27 und 28. Da lesen wir von diesem Jesus: Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Dann nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Hier wird also schön dieser Unterschied deutlich gemacht. Das erste Kommen Jesu vor 2000 Jahren war nötig, um das Sündenproblem zu lösen. Sein zweites Kommen, das noch in der Zukunft liegt, auf das wir bis heute warten, es wird schließlich offenbaren, wer dieses Angebot der Sündenvergebung angenommen hat und wer nicht. Dann wird er eben nicht mehr als Retter wiederkommen, sondern als Richter auftreten, den Gerechten zum Heil, den Ungerechten oder den Gottlosen zum Verderben. Wir sehen, in Gottes Heilsplan geht es also immer um diesen einen Gedanken. Er möchte die Gemeinschaft mit uns, mit den sündigen Menschen wiederherstellen. Das Problem lösen, das damals schon seit dem Sündenfall im Garten Eden zwischen Mensch und Gott besteht. Deshalb wurde ja auch damals schon in 1. Mose 3, Vers 15 dieser Retter angekündigt, der der Schlange den Kopf zertreten wird. 1. Mose 3, Vers 15. Und was für ein Wunder also, dass Josef nun daran teilhaben darf. Dieser lang ersehnte Retter Jesus steht nun endlich vor der Tür. Und sein Name, Jesus, war auch gleichzeitig Programm seines Lebens. Jesus heißt, wir haben es gelesen, der Herr ist Rettung. Genau das wird ja hier angekündigt, diese Rettung von den Sünden. Das war der große Auftrag des Herrn Jesus. Es ging ihm eben nicht in erster Linie darum, als großer Wunderheiler aufzutreten, der möglichst viele Kranke heilt und Tote auferweckt und so weiter. Die Wunder, sie hatten vor allem eine unterstützende Funktion. Sie bestätigten, dass Jesus aus dem Himmel in der Kraft Gottes auf die Erde gekommen war. Petrus sagt es mal in der Pfingstrede so schön in Apostel 2, Vers 22. Es ging bei Jesus auch nicht darum, die ganze Gesellschaft schon mal umzukrempeln, sie zu transformieren und ein irdisches Königreich heute schon aufzubauen, wie es sich ja damals die Juden gewünscht hätten. Und wie es auch heutzutage durch die sogenannte Transformationstheologie wieder neu aufgelegt wird. Ihre Vertreter behaupten nämlich, dass das primäre Anliegen der Mission und Evangelisation nicht darin bestünde, Menschen zur Umkehr zu führen, sondern wir müssten die Welt durch sozialpolitisches Engagement und Reformen transformieren, verändern, mit dem Ziel, dass Gottes Reich eben schon im Hier und Heute stattfindet. Aber ich glaube, damit wird der wahre Auftrag Jesu und auch unser Auftrag zur Weltmission heute missgedeutet. Er wird verzerrt. Und ich nehme das im evangelikalen Lager immer wieder auch wahr, diese Unsicherheit, worauf sollen wir jetzt Wert legen in Bezug auf Mission und Evangelisation? Was war Jesus jetzt am wichtigsten? War es doch das Heilen, die körperliche Gesundheit? Ist die Sündenvergebung wirklich das Hauptziel gewesen? Mir begegnen diese Fragen immer wieder, wenn ich mit anderen Menschen Rede. Worum geht es? Menschen zu Jesus führen oder doch eher um Weltveränderung? Meines Erachtens zieht sich das wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch, dass Jesu wichtigster Auftrag eben nicht die äußere Veränderung, der äußere Friede war, nicht das Umkrempeln der Gesellschaft durch sozialpolitisches Engagement, Klammer auf, so wichtig das Gutes tun auch für heute noch ist, Klammer zu, sondern Jesu Hauptanliegen war und bleibt das Lösen des Sündenproblems. Deshalb dieser Vers 21. Jesus wollte die Menschen zu Buße, zu Umkehr führen, die verloren gegangene Beziehung wiederherstellen. Deshalb gab er sein Leben als Opfer. Deshalb starb er stellvertretend für dich und auch für mich. Er zielt also in erster Linie auf einen inneren Frieden ab. Einen Frieden, den kein Mensch sonst uns geben kann. Denn den äußeren Frieden, den stellt er schon selber her. In seinem 1000-jährigen Friedensreich, das ist nicht unsere Aufgabe. Und es ist auch nicht Schwerpunkt unseres Missionsauftrages im Heute. Wir müssen den Menschen sagen, dass Jesus gekommen ist, um sie zu retten, um sie rauszuführen aus der Verlorenheit, um ihnen ein neues Herz zu schenken, ein Herz, das ausgerichtet ist auf Jesus, ausgerichtet auf die Ewigkeit. Das war sein großes Anliegen. Das war der Schwerpunkt seines ersten Kommens auf dieser Erde. Und deshalb ist es so schön, dass wir heute immer noch von dieser Botschaft weitergeben dürfen. Die Advents- und Weihnachtszeit, sie gibt uns vielleicht wieder mehr Möglichkeit, mit Menschen genau darüber ins Gespräch zu kommen. Warum feiern wir überhaupt Weihnachten? Was ist da genau passiert? Über ganzen Krisen, die Herausforderung unserer Zeit, geben vielleicht noch mehr Gelegenheit, darüber nachzudenken. Gibt es da einen Gott? Gibt es einen, der über all dem steht? Wir haben die beste Botschaft, die es gibt, weiterzugeben. Die Menschen brauchen dieses Evangelium. Wir sind ja hier, wenn wir den Josef betrachten, ganz am Anfang des Matthäus-Evangeliums. Und es ist interessant, dass der Evangelist Matthäus sein Buch mit demselben Hauptgedanken beginnt, wie er es auch beendet. Nämlich mit der Botschaft, und das ist quasi die Klammer um das Matthäus-Evangelium, Gott ist mit uns. Mit Immanuel, Gott ist mit uns, wird Jesus dem Josef in Matthäus 1, Vers 23 vorgestellt. Warum? Weil in Jesus Gott mit uns ist. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums lesen wir im Missionsauftrag in Kapitel 28, Vers 20 erneut von dieser wunderbaren Aussage oder Zusage Gottes, wo es heißt, und siehe, ich bin bei euch. Das heißt, Gott ist mit uns. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Dieser Immanuel, dieser Gott mit uns hat versprochen, täglich bei dir zu sein. Was für eine Zusage. Was für eine Hoffnung. Gerade in einer Zeit, wo es so viel Angst und Unsicherheit herrscht. Ich bin bei dir. Gott mit uns. Und weil er da ist, deshalb nimmt er sich auch immer wieder die Freiheit, mitten in unser Leben hineinzusprechen. Auch mal unsere Pläne völlig über den Haufen zu werfen. Manchmal ganz unverhofft, wie hier bei Josef, indem er ihm seine viel besseren Pläne offenbart. Ihm zeigt, wie Gott die Sache sieht. Wie Gott es dann bei dir und bei mir macht, wie er mitten in unseren Alltag hineinredet, das liegt immer wieder ganz an ihm. Aber ich wünsche mir, dass wir gerade auch in dieser Adventszeit uns immer wieder Zeiten der Stille nehmen. Zeiten zum Runterfahren, um auf Gott zu hören, um die Begegnung mit ihm ernsthaft zu suchen. Irgendwo zu Hause, in der Stille, beim Bibellesen, aber auch in der Gemeinschaft mit Heiligen, mit anderen, wo auch immer, die Frage ist, lassen wir diesen Herrn mitten in unser Leben hineinsprechen. Jesus sagt mal so schön in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Kennen wir die Stimme Gottes auch? Kennen wir sie so gut, dass wir sie sogar unter den tausenden Stimmen, die wir ja jeden Tag hören, heraushören können, unterscheiden können von anderen Stimmen? Und geben wir Gott mitten im Alltagstrubel auch immer wieder die Gelegenheit, wirklich zu mir persönlich zu reden, gerade durch sein Wort? Oder noch anders gefragt, was tun wir, damit wir seine Stimme nicht überhören, damit wir nicht weghören? Lasst uns noch in einer kurzen Zeit der Stille über diese Fragen nachdenken, über das, was wir gehört haben. Ich schließe dann gleich mit einem Gebet ab. Lieber Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der mitten in unser Leben hineinspricht. Wir haben es bei Josef gesehen, wie du sein Problem gelöst hast, wie du ihm geholfen hast, damit richtig umzugehen. Und so sprichst du auch zu uns immer wieder mitten in unser Leben hinein. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir diese Stille, diese Zeit, diese Begegnung mit dir auch immer wieder suchen in unserem Alltag. Dass wir dich zu uns sprechen lassen durch dein Wort, dass wir darin forschen, dass wir dich darin entdecken, Herr Jesus, und Antwort geben im Gebet. Danke, dass du ein Gott bist, der sich für uns interessiert, der uns nahe sein möchte, Immanuel, Gott ist mit uns. Danke, dass uns das auch trösten darf, stärken darf, gerade in dieser Zeit der vielen Unsicherheiten um uns her. Wir dürfen getrost sein, weil du darüber stehst, weil du alles in der Hand hast und nichts Unvorhergesehenes kommt, das dir nicht bekannt ist. Danke, Herr Jesus, dass wir das immer wieder neu wissen dürfen. Erinnere uns immer wieder daran, wenn wir versucht sind, ängstlich zu werden, wenn wir versucht sind, anderes auch wichtiger zu nehmen, wenn wir unsere eigenen Pläne über dich stellen. Hilf, Herr Jesus, dass wir immer wieder zu dir zurückfinden und lernen, dass deine Wege, deine Pläne das Allerbeste für uns sind. Danke, dass du so ein liebevoller Herr bist und dass du auf diese Erde gekommen bist. Amen.